hier vorne mein Namen dran, Thorsten mit H und Wardein. Bei der Telekom war es genauso. Offiziell war ich unter Marc Thorsten Wardein, aber dann kam immer Werbung mit Thorsten mit H und Wardein. Also ist immer sehr interessant, aber man muss immer aufpassen. Ich schreibe mich ohne H und wenn man meine E-Mail dann schreibt, dann kommt die immer wieder zurück, weil da kommt dann nichts an. Ja, ich möchte euch erstmal begrüßen, wer mich noch nicht kennt, Marc Thorsten Wardein, wie gesagt beim Missions- und Bildungswerk Neues Leben. Ich bin für die Audio- und Radioarbeit verantwortlich, konnte noch mehrere Jahre mit Anton Schulte arbeiten. Das ist mir noch eine große Ehre und wir sind also in verschiedenen Sendern, sogar in Spanien, wo wir also auch Ausstrahlung haben für deutsche Residenten, für Spanier. Ich habe spanische Sendungen in Lateinamerika, in USA, in Spanien natürlich und natürlich hier in Deutschland auch über einen Sender sind wir auch unterwegs und natürlich über die Neues Leben Internetseite, wo man unsere Sendung alle hören kann. Und ich habe den neuen Freundesbrief, da sind auch die ganzen Daten drin, wo man uns hören kann. Und dazu gibt es eine Geschichte. Also mein Vater ist jetzt 96 geworden, der ist noch fit. Wir haben den 70. Hochzeitstag von meiner Mutter, meinem Vater gefeiert. Meine Mutter ist 91. Und das Tolle war, ich bin damals, also wir sind eigentlich aus Berlin über Hamburg dann nach Süddeutschland, bin aber dann in einem Ort Nähe von Heilbronn zum Glauben gekommen. Und dann hat meine Mutter irgendwie was mitbekommen, wie wir da so im Jugendkreis leben und hat sich einen Bibelkurs in der Heilbronner Stimme bestellt. Dann saß meine Schwester dabei, da kam meine Schwester zum Glauben, meine Mutter zum Glauben und mein Vater, der hatte ein Immobilienbüro und dann waren die Zinsen sehr hoch, die sind auf damals auf fast 12% und mein Vater hatte für Leute Häuser gebaut und natürlich diese Leute waren dann pleite und dann konnte mein Vater die Handwerker nicht mehr bezahlen und musste dann leider für sein Immobilienbüro natürlich auch dann Konkurs anmelden. Und dann gab es einen Architekten, einen stadtbekannten Architekten, der sagte dann, also wenn jemand Konkurs anmeldet, der hat bei uns im Kegelclub nichts zu suchen. Und mein Vater kam aus dem Glauben, weil er war in einem Bibelkreis, also wie ihr habt, und da haben sie ihm gezeigt, also Jesus liebt dich, ist egal, wie du kommst, ob du Konkurs gemacht hast und ist egal. Und ich habe meinem Vater gesagt, pass mal auf, der Architekt wird bestimmt sterben, du wirst noch lange leben. Und so ist es auch und ihr dürft es gerne nachher mitnehmen und da ein bisschen was lesen. Also es ist, wie gesagt, eine große Ermutigung und ich finde es einfach toll, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und ich will auch nochmal sagen, ich finde es gut, dass wir die älteren Geschwister haben. Wir haben eine goldene Generation, wenn ich bedenke so an Anton Schulte, an diese ganzen Leute, da konnte ich viele auch noch kennenlernen auf der Evangelistenkonferenz. Und was dort ausgesehen ist, das ist vieles auch aufgegangen und dafür können wir heute dankbar sein. Das Thema ist heute der Missionsbefehl. Wie gesagt, im Jahr 1986 führte mich der Weg das erste Mal nach Ecuador. Und beim Missionssender Die Stimme der Anden oder auch HCJB für Höre Christi Jesu Botschaft machte ich dann eine Radioschulung. Und später produzierte ich dann Sendungen, die also wie gesagt per Kurzwelle nach Mittel- und Südamerika, nach Mitteleuropa und Südamerika ausgestrahlt wurden. Also es gab dort 20 Sprachabteilungen. Vielleicht kennt jemand das, Die Stimme der Anden oder HCLB, Höre Christi Jesu Botschaft. Ich sehe es, da hinten ist jemand. Genau, und wie gesagt, und ich leite heute auch das deutsche Büro hier. Wir sind inzwischen hier in Deutschland. Wir haben hier also eine Internetausstrahlung, wir haben eine über Satellitausstrahlung, Kurzwelle haben wir auch noch und so weiter, wo man also die Sendungen dann hören kann. Und jetzt kann man mal das erste Bild mal zeigen. Dabei lernte ich nämlich die Geschichte von Jim Elliot und seiner Frau Elisabeth kennen. Jim Elliot ließ sich bei Wycliffe für die Bibelübersetzung ausbilden. Kennt jemand Jim Elliot und das Buch, was sie geschrieben haben? Aha, sind auch einige dabei, genau. Und wie gesagt, Wycliffe schickt ja Evangelisten dann in viele entlegene Teile der Welt, wo sie dann den Völkern dort in ihrer Sprache dann einmal oft die Schriftsprache entwickeln und dann auch die Bibel übersetzen, damit sie die Bibel oder die Heilige Schrift in ihrer Sprache, in ihrer kulturellen Sprache dann auch dann lesen können und damit auch in ganz entscheidenden Zugang haben zu der Heiligen Schrift. Und wie gesagt, Jim Elliot und seine Frau hatten 4 Kinder und sie lebten in Oklahoma in den USA und haben sich dann dort erstmal vorbereitet und dann sind sie 1952 dann nach Ecuador gekommen. Das ist also ein Andenstaat neben Peru, neben Kolumbien. Und wie gesagt, ich war fast ein Jahr dort, 3-mal allerdings. Und dort lebten sie dann eine Zeit bei einem Missionskrankenhaus. Das lag im Urwald in Shell. Und wie gesagt, Shell, weil dort auch Erdöl produziert wurde oder gewonnen wurde und Shell dort die ganzen Anlagen aufgebaut hatten. Und sie hatten eine ganz besondere Liebe für die sogenannten Einheimischen, die nennen sich Quechua oder Quechua-Indianer. Da gibt es also fast 40 verschiedene Nuancen von dieser Sprache und die sind also von Chile bis Kolumbien in vielen Ländern wohnen diese Einheimischen im Hochland, aber auch wie gesagt im Urwald und auch an der Küste. Und mit 3 weiteren Missionaren wurde dann ein Plan erarbeitet, um Kontakt mit diesem Stamm aufzunehmen. Das Problem war, der Stamm wurde auch abfällig Aucas genannt. Zu Deutsch die Barbaren. Da möchte man bestimmt nicht so schnell hingehen. Die Einheimischen waren leider für ihre brutalen Fehden und für ihre Gewalt bekannt. Und schon vor den Missionaren hatten zum Beispiel die Firma Shell große Probleme mit diesen Einheimischen, weil die immer wieder die Mitarbeiter dort angegriffen wurden. Im Urwald wird ja, wie gesagt, Erdöl produziert und das war natürlich immer dann auch ein Konfliktpunkt hier in dieser Region. Und zusammen mit den 4 Mitmissionaren wurde dann Jim Elliot mit einem Missionsflugzeug von der MAF, das ist also eine christliche Flugmission, die also auch heute dort arbeitet, um gerade in den entlegenen Gebieten die Missionare zu versorgen, aber auch Einheimische zu versorgen, wurden sie dann hier auf eine Sandbank in der Nähe von einem Fluss dann ausgesetzt. Und vorher hatten sie noch einige Geschenke dann abgeworfen, um die Einheimischen milde zu stimmen, weil sie wussten natürlich, dass diese Volk oder diese Einheimischen nicht ganz ungefährlich waren. Und es war, wie gesagt, ein gewisser Stamm, das waren nicht alle, aber wie gesagt, dieser Stamm war damals dafür halt bekannt. Und wie gesagt, 1956 ließen sich dann die Missionare dann dort mit dem Flugdienst dann auf der Sandbank des Flusses absetzen. Und dann brach der Funkverkehr ab. Später wurde dann klar, dass diese 5 Missionare leider nicht mehr lebten. Sie waren durch Pfeile eines Auker-Kämpfers getötet worden. Übrigens, dieser Auker-Kämpfer hat sich später noch für Jesus entschieden. Die Ehefrauen von diesen 5 Missionaren gingen aber interessanterweise später in dieses Stammesgebiet. Man muss sich das mal vorstellen. Das heißt, ihre Männer wurden dort umgebracht und sie haben sich entschieden, Jesu Befehl zu folgen und in dieses Stammesgebiet zu gehen. Ich hätte wahrscheinlich da meine Probleme, ihr wahrscheinlich auch, aber es ist passiert. Und was dann passierte, fast der gesamte Stamm fand zu Jesus und nennt sich heute Warani. Zu Deutsch heißt das Menschenfreunde. Und ich traf dann eine dieser Ehefrauen mit dem Namen Rachel im Gästehaus des Missionskrankenhauses, wo ich auch dann immer wieder zu Besuch war, wenn ich dort in Ecuador in der deutschen Abteilung mitgeholfen habe. Und sie berichtete uns dann ganz persönlich von der Veränderung dieses Volkes. Sie wohnte, wie gesagt, dort mehrere Jahre und das ganze Volk hat sich für Jesus entschieden. Und diese Geschichte schrieb dann Elizabeth Elliot, der 1956 auf, und das ist heute bis heute ein starkes Zeugnis für die Liebe Gottes an die Menschen. Dieses Buch gibt es übrigens auch heute. Wer will, kann sich da bei Amazon schlau machen oder bei christlichen Verlagen. Für mich ist heute interessant, was hat die 5 Missionare angetrieben? Und was hat sie vor allen Dingen motiviert? Und dazu möchte ich mit euch, mit Ihnen einfach mich mit 3 Punkten befassen. Genau. Das erste ist, was ist der Plan Gottes, der die Missionare angetrieben hat? Gottes Liebe soll die Menschen erfassen und positiv verändern. Das zweite ist, was kann ich von den Missionaren lernen? Bin ich auch zu diesem Dienst berufen und wie kann dieser Dienst aussehen? Und das dritte ist, was kostet dieser Einsatz, um Gottes Liebe weiterzugeben? Was kann dieser Einsatz vor allen Dingen auch positiv bewirken, wie hier bei den Guarani oder Aucas oder später Guarani hier in Ecuador? Jesus selbst beruft seine Jünger zu diesem Dienst. Der Apostel Matthäus beschreibt in seinem Evangelium, wie Jesus seine Jünger zur Mission aufruft und sie motiviert. Vorher hatten ja die Frauen das leere Grab besucht und waren erschrocken, als die Engel sagten, dass Jesus nicht mehr da sei, sondern er ist auferstanden. Die Frauen suchten dann die Apostel auf, die sich in einem Haus versteckt haben. Und manchmal sind wir Männer vielleicht auch wirklich, wir brauchen erstmal einen Beweis. Kann auch manchmal gut sein, aber hier, wie gesagt, war gut, dass die Frauen hier ein Stück weit vorangegangen sind. Und sie ließen sich ja, wie gesagt, dann auch überzeugen. Jesus ist ja sogar, also wegen dem Thomas, extra dann noch hier erschienen, damit er ihn dann anrühren, also berühren konnte und sehen konnte, der ist tatsächlich auferstanden. Und wie gesagt, erst als Jesus hier auftrat und er ihn berühren konnte, glaubte dann vor allen Dingen der Apostel Thomas, aber auch die anderen, dann an das Wunder, was hier geschehen war. Und danach kommt dann der Auftrag für die Mission. Und wir lesen jetzt Matthäus 28, 16 bis 20. Also Matthäus 28, wer das mitlesen will, 16 bis 20. Ich habe es mal die Luther-Übersetzung genommen, wie gesagt, aber die anderen Übersetzungen sind ja auch ähnlich. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret die Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich sie befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kommen wir zu der ersten Frage. Was ist der Plan Gottes, den die Missionare angetrieben hat? Gottes Liebe soll die Menschen erfassen und er soll sie vor allen Dingen positiv verändern. Wie sieht die Lage aus, auf die Gott reagiert und die Missionare für den Dienst motiviert? Gott wollte als Schöpfer hat die Menschen geschaffen, damit er mit ihnen Gemeinschaft haben kann. Daher hat er uns ja, wie gesagt, gemacht oder geschaffen. Doch von diesem Zustand waren wir durch unsere Verfehlungen und durch unsere Barrieren weit weg. Wie gesagt, Gott ist ja ohne Fehl und Tadel. Da ist keine Sünde. Wir dagegen haben ein sündhaftes Verhalten und können so mit Gott dem Vater eigentlich keine Gemeinschaft haben. Und zum Glück gibt Gott nicht auf und stellt im Missionsbefehl fest: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Einheitsübersetzung sagt auch: Mir ist gegeben eine Vollmacht, eine gute Nachricht, mir ist gegeben, uneingeschränkte Vollmacht. Das bedeutet, Gott hat alles in seiner Hand und er möchte den eigentlichen Plan wiederherstellen, dass er Gemeinschaft mit uns als Menschen haben kann oder aufnehmen kann. Die Sünde im Urtext Amatir bedeutet so viel wie Zielverfehlung. Sie trennt uns von Gott, dem Vater. Wir Menschen leben an unserem Schöpfer vorbei. Ähnlich wie es bei dieser Eisenbahnfahrt war. Das ist dieses Bild hier. Vielleicht kennt ihr die Gesellschaft. Genau, aha. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wurde ja saniert. Das haben vielleicht auch einige hier gelesen. Und wer nun nach Hamburg fahren will, musste dann einen Umweg nehmen. Es gab also auch eine Ausweichstrecke. Ein Flixtrain sollte dann so über Lüneburg, also von Berlin nach Hamburg fahren. Und dann gab es aber ein technisches Problem, dass nämlich ein Oberleitungsschaden in Lüneburg passiert ist und so konnte er diese Strecke nicht mehr benutzen. Und dann, was macht man? Dann wurde der Flixtrain quasi auf eine Strecke geschickt, die halt gerade frei war. Und dann fuhren sie in ein sogenanntes Irgendwo, Nirgendwo hin. Also sie sind fast bis an die holländische Grenze gefahren, weit an Hamburg vorbei, sind irgendwo gestrandet und dann sind die Leute da irgendwo, haben einen anderen Zug genommen und sind dann nach Hamburg weitergefahren und waren 3 Stunden später dann da. Und wie gesagt, das ist vielleicht, was einige schon mit der Deutschen Bahn erlebt haben, aber es war schon so sehr spannend für die Leute bestimmt. Und das Problem ist, wir Menschen oder die Menschen sind auch, durch so einen Oberleitungsschaden machen wir oft viele Umwege um Gott herum. Also weit weg an Gott vorbei. Man könnte auch sagen, in ein Irgendwohin, Nirgendwohin. Ohne Ziel und ohne Sinn. Ne? Also wenn wir hier an Politik und Gesellschaft gerade denken, das ist schon sehr spannend, was da alles abgeht. Es geht an Gott vorbei. Und so orientieren sich zum Beispiel viele am Horoskop, suchen dort Lebensfragen oder Antworten auf ihre Lebensfragen und fragen nicht den Schöpfer, der die Sterne geschaffen hat, sondern sie fragen quasi die Sterne, als wenn die quasi die Lebensfragen beantworten könnten. Das ist genauso wie, wenn ich zum Beispiel, jemand macht einen Topf als Töpfer, ne, und ich gehe zu dem Topf und sage, lieber Topf, gib mir bitte Antwort. Was kommt? Nix. Also gehe ich zum Töpfer. Und so ist das hier auch mit dem Schöpfer. Oder es wird schlecht über den anderen geredet. Oder ein bisschen Lügen macht doch nichts aus. Es gibt doch viele und es gibt viele andere Dinge mehr, die unser Leben dann erschweren oder unsere Gemeinschaft belasten. Einer, der lügt, dem glaubt man nicht mehr. Ne? Und wie schnell ist man selber immer dabei? Passiert einem auch manchmal erstmal so unbewusst. Man merkt dann erstmal, Mensch, also das war vielleicht nicht so gut und ich will eigentlich dem anderen Vertrauen haben und der Vertrauen entgegenbringen. Und das Tolle ist, Gott möchte genau hier aufräumen, uns von diesen Fehltritten befreien und vor allen Dingen auf das Ziel ausrichten. Er weiß ganz genau, wo unser Lebensziel ist als Schöpfer. Und mit dem Tod hat, wie gesagt, Jesus ja auch alle diese negativen Dinge dann auf sich genommen und den Weg zu Gott freigemacht. Auf die Bahn übertragen würde das heißen, die Strecke nach Hamburg ist wiederhergestellt, ist übrigens tatsächlich wiederhergestellt. Allerdings kommen zurzeit ja nur 25% der Züge pünktlich, also ich hoffe, dass sich das verbessert. Es sind die neuesten Stellwerke eingebaut, die Weichen funktionieren und wir können direkt mit dem ICE oder mit dem Flixtrain dann nach Hamburg fahren. Und damit kommen wir nun zu Punkt 2. Was kann ich von den Missionaren lernen? Bin ich auch zu diesem Dienst berufen und wie kann er aussehen? Als Nachfolger Jesu darf ich Nun helfen kirchenferne Menschen auf diesen ICE oder Flixtrain aufmerksam zu machen. Jesus ist quasi der Lokführer im Zug. Meine Aufgabe ist nun, den Interessierten den Zustieg an den Bahnhöfen zu zeigen, wo sie in diesen Zug hineinkommen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob sie dann in Nauen, Wittenberge oder Falkensee zusteigen, sondern dass der Fragende tatsächlich in den richtigen Zug kommt. Wenn wir diese Aufgabe vor dieser Aufgabe hören, geht es uns vielleicht auch erstmal so wie den Aposteln in Jerusalem. Die Frauen waren ja im Felsengrab gewesen, um dann den Leichnam dort zu schauen. Und statt der Leiche wurden sie dann begrüßt, ja, schraken ja von einem Engel im weißen Gewand, wie es so schön heißt, und der ihnen dann gesagt hat, Jesus ist nicht mehr hier. Jesus ist auferstanden. Und sie gingen ja dann zu den Aposteln, die sich in einem Haus versteckten. Und natürlich, die Apostel hatten wahrscheinlich Angst, es würde uns bestimmt auch so heute gehen, wenn das alles geschehen würde, würden wir das tatsächlich vertrauen, wüsste ich auch nicht. Aber sie wussten dann danach, dass dieser Kreuzestod oder dass es nach dem Kreuzestod tatsächlich weitergeht. Und sie glaubten erst, wie gesagt, als Jesus dann persönlich hier erschien und sie ihn hier tatsächlich anfassen konnten und merkten, er ist tatsächlich am Leben. Und wir als Nachfolger Jesu fragen uns bestimmt, soll ich dem Ruf Gottes folgen und anderen Menschen zu Jesus führen? Da gibt es bestimmt auch viele Zweifel, wie bei dem einen Apostel in Jerusalem. Meist ist dann vielleicht das Gebet, lieber Herr, mein Mitchrist ist wirklich geeignet für die Mission. Schicke bitte ihn dort und dorthin, um das Reich zu bauen. Ich bleibe lieber hier. Das Problem ist dabei, ich bin gemeint. Gott hat mit mir einen Plan, nicht mit meinen Mitchristen. Ihn schickt er wahrscheinlich ganz woanders hin. Und damit wir uns nicht missverstehen, das kann bedeuten, dass ich in ein anderes Land gehe. Das kann aber auch bedeuten, dass ich mich für diesen Stand melde und hier helfe, Menschen anzusprechen mit der besten Botschaft, die wir haben. Und wenn wir als Hauptamtliche nicht die Leute in den Gemeinden hätten, wie hier zum Beispiel oder wie in anderen Gemeinden, dann wäre es ganz schwierig, weil wenn Leute zum Beispiel durch meine Radiosendung oder Audiosendung oder durch eine Predigt oder irgendwas im Glauben kommen, brauchen sie Leute, die in den Gemeinden sind, um diese Leute weiterzuführen. Und deswegen spielt gar keine Rolle, wo ihr steht. Diese Berufung kann genauso sein, hier in der Gemeinde mitzuhelfen, zum Beispiel als im Stand oder überhaupt hier in den Kreisen, in der Mitarbeit und so weiter, um Menschen nicht nur zum Glauben zu führen, sondern weiterhin zu begleiten, sie auszurüsten, damit sie auch wieder Leute werden, die wieder andere nachher weiterführen können und ausrüsten. Und deswegen, damit wir es nicht missverstehen, ist ganz wichtig, das geht Hand in Hand. Das Matthäusevangelium gibt uns hier eine klare Anweisung. Darum geht hin, lehret alle Völker oder ihr könnt auch sagen, die Bevölkerung auch hier bei euch in dieser Region. Jede Botschaft, Gospel oder Evangelium genannt, nennt sich ja auch gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, die Jesus uns gibt. Gott will keine schlafende Gemeinde oder dass wir uns in unseren vier Wänden unseres christlichen Gemeindehauses einigeln. Ich meine, ihr habt ein tolles Gemeindehaus, aber lieber wollen wir es füllen, als uns hier einzuigeln. Ich denke mal, da bin ich ganz mit euch. Ne? Sondern wir dürfen, wie gesagt, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Arbeitskollegen, die Radfahrer, die dann hier kommen, dürfen wir einladen und diese gute Botschaft erstmal weitergeben, um einfach hier einen Samen zu sehen. Und weiter heißt es dann hier im Missionsbefehl, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, mein kirchenferner Mitmensch bekommt nun das Angebot seines Lebens. In der Dreieinigkeit stecken dabei wichtige Charaktere des Glaubens an Gott. Das erste ist der Vater. Der Gott in der Bibel ist ein liebevoller Vater. Er geht ehrlich mit mir um. Der Begriff Abba beschreibt hier eine ganz innige Vaterbeziehung. Man könnte sagen, Vati oder Papa, er ist mein Schöpfer oder er ist der Schöpfer und kennt mich daher in- und auswendig. Es ist eine warme und ehrliche Beziehung und wer einen richtigen Vater hat, so wie ich, der sehr liebevoll war, für den ist es natürlich nochmal eine Steigerung. Es gibt Leute, die hatten vielleicht nicht so einen Vater, aber Gott kann diese Rolle hier ausfüllen. Das zweite ist Jesus, Gottes Sohn. Er wurde Mensch, daher kommt er mir auch auf meiner menschlichen Ebene entgegen. Aber er hat auch göttliche Eigenschaften. Also Jesus kommt ja, wie gesagt, mir entgegen. Er hat als Mensch gelebt. Er hat 3 Jahre war unterwegs mit seinen Jüngern. Und so kann man, wenn man die Bibel liest, ganz genau erfahren, wie er auch als Mensch dieses umgesetzt hat. Aber wie gesagt, er hat zum Glück auch diese göttliche Eigenschaften und kann mir damit machtvoll helfen und mich retten. Also nicht wie bei den Zeugen Jehovas, wo Jesus nicht göttliche Eigenschaften hat. Da ist keine Rettung. Und ich finde immer ganz interessant, wenn, die hatten, glaube ich, letztes Mal ein Mahnmal da in Berlin eingeweiht, gerade für die Zeugen Jehovas, und das finde ich auch richtig so, da sind ja auch viele umgekommen, aber dann heißt, hieß es wieder eine christliche Gemeinschaft, ist es nicht, ne? Sondern es gibt nur die christliche Gemeinschaft bei Jesus, der Mensch und Gott also gleichzeitig ist. Und dann haben wir den Heiligen Geist. Er begleitet mich hier auf der Erde und sorgt für eine Beziehung zu Jesus sowie Gott, den Vater. Also Geist heißt Pneuma hier im Urtext und bedeutet Wind. Und wer die Windräder sieht, ob das mögt oder nicht mögt, aber man merkt, da ist unwahrscheinlich viel Kraft, die daherkommt und so weiter, wo der Strom und Kraft erzeugt wird. Man sieht das dann vielleicht, wenn es sich dreht, aber das ist Kraft, die uns Gott gibt, die uns Jesus geben will durch seinen Heiligen Geist. Und das alles bietet uns Gott in seiner Begleitung an. Und die Taufe ist bei diesem Schritt in den göttlichen Bereich ein Zeichen für die Gemeinde, für die Gläubigen, aber auch natürlich für die kirchenfernen Menschen. Es ist immer schön, wenn auch andere dazukommen und dann einfach erfahren in der Predigt und auch dieser Taufe, was es bedeutet, den Schritt zu Jesus hinzumachen. Wenn wir das Evangelium hören, kann es natürlich Widerstand auslösen. Und nicht jeder ist unbedingt begeistert. Er denkt vielleicht, dann verliere ich meine Kontrolle über mein Leben, da muss ich das irgendwo abgeben an einen Herrn, den ich noch nicht so richtig kenne, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wer Jesus hier wirklich kennengelernt hat, merkt erst, wie sinnlos Dinge hier im alten Leben waren. Und ich habe nun einen persönlichen Begleiter, dem ich verantwortlich bin. Ich habe damals, wir waren 5,5 Jahre in Spanien, haben dort einen evangelischen Sender betreut. Und was toll war, wir haben das so ganz hautnah erlebt. Da war ein Marokkaner, der war zum Glauben gekommen, ein junger Mann. Und wenn der in ein Restaurant kam, in eine Kneipe oder irgendwo, war sofort das Gespräch auf Jesus. Und man hat es wirklich abgespürt, das war eine unwahrscheinliche Freude. Und dann war er in der Gemeinde und dort in der Gemeinde hat er dann ein Mädchen kennengelernt, eine junge Frau. Und das Dumme war halt, die Eltern haben aber ihm den Glauben nicht abgenommen und haben dagegen gearbeitet, sodass die Leiter ihre Beziehung dann abgebrochen hat. Und dann hat der Vater von diesem jungen Marokkaner, der kam aus Marokko, um ihm dann eine Frau zu suchen, am besten eine Muslimin, die mit der dann zusammenkommen kann und dann, wenn es geht, dann den islamischen Glauben weiter zelebrieren kann. Das Tolle war nur, durch ihn kam die Frau dann auch zum Glauben an Jesus und die beiden haben inzwischen 2 Kinder. Wir haben sie das letzte Mal in Spanien getroffen, wir fahren immer wieder hin und ich finde immer auch toll, wie Jesus hier gearbeitet hat und das ist das, was passiert, wenn der Heilige Geist unterwegs ist. Und ich habe, wie gesagt, nun einen persönlichen Begleiter, das ist also eine Begleitung, eine Gemeinschaft. Und er gibt jetzt nun, wie gesagt, auch die Zusicherung, dass er für immer und für alle Ewigkeit bei uns ist. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, er ist jeden Tag an jedem Ort bei uns. Er ist der Teufel, der Widersacher, kann das nicht. Er kann nicht an jedem Ort sein und nicht zu jeder Zeit. Das müssen wir uns nochmal ganz klar verinnerlichen. Nur Jesus und der Sohn, der Vater und der Heilige Geist können das. Und nun kommen wir nun mit unserem ICE dann tatsächlich auch ans Ziel. Die Ehefrauen des Ermordeten, der ermordeten Missionare gingen später, wie gesagt, zu dem Stamm der Aukas und wohnten dann unter den Einheimischen. Der Stamm fand vollständig zu Jesus und endete komplett sein Leben. Es gab nun keine Kämpfe und Intrigen mehr. Sie begannen ein friedliches und ansprechendes Leben mit Jesus zu führen. Die heißen, wie gesagt, nun Warani, Menschenfreunde, und nicht mehr Aukas, Barbaren. Bei unserem Besuch im Urwaldkrankenhaus in Shell erzählte uns Rachel dann davon. Und die Frage ist natürlich, was dürfen wir heute mitnehmen? Als Nachfolger Jesu dürfen wir uns auf den Weg machen und anderen Menschen den Zugang erklären. Dann können wir, wie gesagt, auch können Sie auch Jesus hautnah erfahren. Also wie gesagt, tragt euch eine Liste, wunderbar. Das ist eine tolle Möglichkeit. Und wenn wir Jesus noch nicht persönlich kennen, können wir, wie gesagt, jemanden ansprechen, der hier verantwortlich ist, und auch direkt zu Jesus kommen, und er wird antworten und wir dürfen wissen, er wird uns dann auch leiten. Ich möchte noch kurz beten. Herr, wir wollen danken, dass du uns angesprochen hast, dass du auf unserer menschlichen Ebene uns entgegenkommst, dass du nicht aufgegeben hast, sondern dass du willst, dass wir auch dich kennenlernen. Denn du weißt noch um viele Menschen, die noch dich nicht kennen oder die vielleicht schon was gehört haben, aber noch auf dem Weg sind. Bitte ich einfach, dass du uns da wirklich die richtigen Worte zur richtigen Zeit schenkst, dass du auch diese Gemeinde segnest, dass du auch die Verantwortlichen segnest, dass du Menschen hier weiterhin berufst, auch die diese Berufung auch teilen und gehen. Ich habe dir Dank, dass du da wirklich auch ja, einfach wirklich treu sein willst. Und wir wollen ja auch die Menschen auch anbefehlen, die, ja, mit die hier mit in Kontakt kommen, gerade auch besonders jetzt zu dieser Aktion da, dass auch viele, die da unterwegs sind, das erstmal sehen, dass es Menschen gibt, die hier dich bekennen und das auch für sich in Anspruch nehmen dürfen. Habt ihr Dank dafür. Amen. Amen.